Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ach, die Zeit vergeht so schnell, wenn man sich doch amüsiert. Heute ist es nämlich schon der 10.06.2025, Folge 220. Wir sind seit 220 Folgen schon für euch da und auch diese Woche wieder. Letzte Woche hat es feiertagsbedingt nicht geklappt, das tut uns natürlich leid, aber wir sind heute nach Pfingsten wieder da. Der Geist des Pfingstfestes ist in uns gefahren. Wir können mit verschiedenen Zungen sprechen, unterschiedliche Sprachen verstehen, Golf besser interpretieren denn je. Und bei mir begrüße ich natürlich wie immer den lieben Beauty, der mir fernmündlich hier zugeschaltet ist. Hallo, wie geht's dir?
Hallo, mein Lieber. Gut geht's. Verlängertes Wochenende. Berlin-Brandenburg hat ja einen freien Dienstag noch geschenkt bekommen. Demnach, also für die Lehrer und für die Schüler.
Ja, für die Lehrer. Ja.
Und demnach geht's ganz gut.
Ja, genau. Oder wie die anderen Lehrer immer sagen, warum bist du kein Lehrer geworden? Magst du keinen Urlaub?
Ja, der Spruch, der kommt immer wieder. Gibt ja freie Berufswahl. Demnach kann das ja jeder, der gerade zuhört, sich das noch überlegen. Es werden ja überall an jeder Ecke die Lehrer gesucht, also demnach.
Genau, Quereinsteiger sind willkommen. Heute ist der 10. Juni und das Jahr ist schon halb vorbei. Der Zenit des Jahres ist überschritten, aber wir widmen uns der schöneren zweiten Hälfte des Jahres mit noch ganz viel Golf und noch ganz viel anderen Sachen. Heute sprechen wir natürlich ein bisschen über das anstehende nächste große Major-Turnier. Diesmal in Oakland, glaube ich. Lass mich noch mal kurz schauen. Ja, ich habe recht, in Oakland, Pennsylvania. Die 125. US Open stehen quasi vor der Tür. Also auch wieder da ein kleines rundes Jubiläum. Verspricht auf jeden Fall, glaube ich, wieder wie jede US Open Hochspannung und Kontroversen, wie es immer so geht. Besten Golfer der Welt auch ins Schwitzen bringen. Da können wir gleich ein bisschen drüber reden. Aber erstmal möchte ich natürlich noch dich begrüßen, weil heute ist ja der Kamehameha-Tag. Ja. Und ich dachte ja immer, Kamehameha, das ist so ein Dragon Ball-Move, weißt du, aus der Kindheit, was man immer schön bei im Nachmittagsprogramm geguckt hat. Kamehameha. Ne? Aber nein, das ist tatsächlich eine Legende aus Hawaii tatsächlich, der gleichnamige König des Inselstaats, der hieß nämlich so. Und das auch schon seit 1872, also deutlich vor Dragon Ball. Von daher wollen wir doch mal heute den Kamehameha-Tag, den hawaiianischen Feiertag, ein bisschen feiern, würde ich sagen. Und gehen dann auch mit gleich weiter, würde ich sagen, hier eine Runde zum Abschlag. Denn es stehen ja, wie gesagt, die 125. US Open an, Beauty.
Abschlag.
So, wir könnten natürlich jetzt wie immer anfangen mit Scotty, Bryson, Rory, die Dreifaltigkeit des Golfs, jetzt um mal im Pfingstmodus zu bleiben. Aber ich weiß nicht, muss ja nicht. Wir können ja erstmal über den Platz sprechen und über Oakmont, weil Oakmont Country Club ist ja bekannt für seine extremen Bedingungen eh schon. Und die US Opens stehen ja auch in der Historie, einfach die schwierigsten Turtle Greens zu haben, wo der Ball wegrollt, das mieseste Rough und so weiter und so fort. Aber hol uns doch das nochmal ab.
Ja, also vorneweg muss man sagen, kein Wasser, kein Baum. Die ersten Bilder, die man jetzt in den vergangenen ein, zwei Wochen schon sehen konnte, können darauf schließen, dass wir potenziell ein Bogey Double Bogey Festival vor Ort erleben werden. Selbst aktuelle Topspieler, die verdammt gute Form sind, die jetzt auch schon ihre Proberunden vor der US Open Week dort abgehalten haben, meinten, dass der Winning Score wahrscheinlich über 5 über Par liegen wird. Das bedeutet, das, was vielleicht jede US Open möchte, dass es möglichst wenig Spieler gibt, die unter Par liegen, vielleicht sogar keiner, da man ja auch offenkundig immer darüber spricht, dass es der hardest test of golf sein soll im Jahr. Und wenn man ja dem Plan von gestern so ein bisschen gefolgt ist, es gab sehr viel Insight, kurze Updates, Stimp 16 auf den Grüns.
Das können sich, glaube ich, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil wir haben ja hier so 7 bis 9 vielleicht, und wenn es mal wirklich schnelle Grüns gibt, dann ist es 12. Aber was bedeutet denn das eigentlich, dieser Wert?
Ja, ich glaube, das kommt tatsächlich schon Putten auf den heimischen Fliesen sehr nah. Also stellt euch doch einfach mal, vielleicht auch während ihr uns weiterhört, mit eurem Putter in die Küche und versucht, den Ball vor der Küchenwand zur Ruhe kommen zu lassen bei einer kleinen Puttbewegung. Ich glaube, das ist das Gefühl bei einem Stimp 16. Und du hast es richtig gesagt, hier im Berliner Raum ist man froh, in Clubs wie Wannsee oder Stolpe, wenn sie es im Laufe des Jahres hinbekommen, vielleicht so Stimp 11 hinzubekommen. Und da
also
kann
bisschen,
man sich dann schon. Ein
bisschen wie Billard auf Eispray eigentlich, kann man sagen, oder?
Genau, und die Eindrücke, die man schon gesehen hat, seien es Schläge aus dem Semiraff oder sogar aus dem Fairway gewesen, da wurde ähnlich wie bei den Open in Großbritannien tatsächlich grün anfangen, vor dem Grün schon das Grün angespielt, und der Ball hat den Eindruck hinterlassen, dass es ja kein Ende gibt, kam dann relativ spät oftmals auch zum Liegen. Es wurde schon mit Ondulierung gespielt, und jetzt kommt eigentlich noch der andere Punkt, der dazu kam. Gestern Nachmittag rückte zwar dann nochmal die komplette Greenkeeper-Entourage aus samt Handmäher, denn das Raff sei dann wohl doch etwas zu hoch gewesen. Wir sprechen da von Raff-Situationen dicht gewachsen, die nah unters Schienbein gereicht haben, Mittelschienbein. Und Spieler haben natürlich wie jedes Jahr auf Social Media gepostet, wie das Ganze aussah, wenn der Ball im Raff gedroppt wurde.
Weg, ne?
Er war quasi weg, und auch mehrere Spieler haben versucht, den Ball auch nur quer rauszuspielen und haben es teilweise nicht aus Fairway wieder geschafft. Also da fragt man sich dann natürlich schon, ist das dann noch der hardest Test of Golf, wenn ich quasi Unspielbarkeiten den Spieler zumuten möchte? Ja, also wir hatten das in den vergangenen Jahren ja auch schon und immer oft. Es hat den Eindruck, als versuche man, Spieler dann auch so ein bisschen lächerlich aussehen zu lassen. Das Ganze ist meiner Meinung nach dann auch nicht wirklich kontrollierbar, gepaart mit der Grünsituation. Und da wurde etwas eingeschritten. Die Handmäher sind dort hundertfach nebeneinander hergefahren und haben das Raff wohl nochmal halbiert von der Höhe. Es ist jetzt nur noch knapp über dem Knöchel. Wächst natürlich jetzt in den kommenden Tagen immer nochmal ein bisschen nach. Aber man kann trotzdem gespannt sein, wie ja die vor allen Dingen die Raff-Situation sich dann im Laufe der Turnierwoche präsentiert. Ich glaube schon, dass das Hauptziel für jeden Spieler auch sein wird, vom Tee maximal Fairways zu treffen. Ich glaube, es geht dann tendenziell nicht um die Distanz, wobei wir dann auch schon wieder beim nächsten Punkt sind. Also man merkt, es hat tatsächlich so einen Domino-Effekt. Stecke ich tendenziell vom Tee zurück, kann es mir passieren bei einem 560 Yards Par 4, dass der Schlag ins Grün relativ trotzdem lang sein könnte, auch wenn ich eine Spielbahn habe, die bergab geht. Wir reden über 289 Yards Par 3.
Noch kurz zum Yards, muss man ja sagen, das sind 10% mehr als Meter, also 9 etwa. Da muss man einfach ungefähr 9% raufrechnen oder runter, je nachdem.
Genau, aber selbst wenn wir jetzt 10% abnehmen, sind wir da bei knapp 265, 260 Meter. Da kennt, glaube ich, der ein oder andere Par 4s in seinem Club, die diese Länge haben. Und das dann als Par 3.
Beim Seniorengolf.
Genau. Und die Statistiken haben direkt am Montag gezeigt, in den Proberunden, dass knapp über 50% ihren Driver in dieses Par 3 geschlagen haben. Sicherlich kann man jetzt auch vom Setup davon ausgehen, dass nicht an jedem Tag die komplette Länge an diesem Par 3 gespielt wird. Aber auch da, wo bewegen wir uns dahin, dass wir in diesem Jahr knapp 300 Meter Par 3s haben? Ja, also das ist ja schon ja, aberwitzig.
Das ist schon ein bisschen sadistisch eigentlich, oder? Kann man fast sagen. Also ich würde das gar nicht mehr, Golf ist ja schon hart genug, jetzt haben wir eh die Besten der Allerbesten da und trotzdem macht man sich mit der USGA dort ein großes Spiel drauf, immer wieder zu sagen, wir wollen jetzt eigentlich irgendwie nicht fair sein, sondern irgendwie so, das ist ja fast so kompromisslos eigentlich schon, oder? Dass du einfach so betonharte Dinger hast, jeder Schlag wird dann wirklich zur Prüfung.
100%, und das ist ja, sag ich mal, der Auftrag, der an jede US Open so gestellt wird. Wir können da ein paar Jahre zurückblicken, wo in Erin Hills und in den Jahren zuvor die komplette Grünsituation außer Kontrolle geraten ist. Man hat im Grunde am Wochenende nur noch auf fast schon aschegraue Oberflächen, die nicht mehr viel Grün hatten, sondern nur noch mit Sand aufgefüllt waren, gepattet, was diesen historischen Moment auch uns beschert hat, wo Phil Mickelson den Ball auf einmal hinterherlief und im Rollen Richtung Loch noch geschoben hat, wo es Diskussionen gab, ob er sich nicht selber disqualifizieren sollte für dieses Verhalten. Es gab Situationen, wo der ganze Platz außer Kontrolle war, wo dann versucht wurde, noch mit Wasser die ganze Sache zu retten. Im Corona-Jahr auch die Situation mit den RAF-Streifen in San Francisco, als Bryson das erste Mal die US Open gewonnen hat.
Also, ich erinnere mich auch noch an Winged Foot. Da gab es ja auch, da hat ja keiner unter Paar gespielt. Weißt du noch? Ich weiß nicht, wann das war, aber es war irgendwie vor 2010 noch lange. Aber da gab es ja auch so, also es gab ja mehrere US Opens, wo dann einfach, ich glaube, historisch gesehen war sogar ein Plus 17 1919 von Walter Hagen, habe ich gerade mal geschaut, der Winning Score. Ne? Damals noch Hickory und so weiter. Aber trotzdem, also es geht ja eigentlich darum, immer beim US Open, dass man sagt, wie können wir auch die besten Spieler der Welt irgendwie über Paar spielen lassen, so gefühlt, ne?
Genau, und der Morikawa hat es in seiner Pressekonferenz gestern dann auch noch gesagt, der größte Teil der Menschen wird nicht einschalten, um die Topspieler Bogies oder Double Bogies spielen zu sehen, sondern die meisten Leute werden einschalten, damit die Topspieler dieser Welt einfach failen und
das ist die Faszination, ne? Und ich habe dazu auch noch eine Geschichte. Ich glaube, da hatte ich auch mal eine Doku gesehen, da gibt es ja mehrere dieser, aber 1938, das ist schon ganz schön weit zurück, hat Ray Ainslie einen 19 auf ein Par 4 gespielt, weil er sich geweigert hat, den Ball aus einem Bach zu droppen. Und also eine 19 auf einem Loch. Ich glaube, das ist einer der berühmtesten Meltdowns in der US Open-Geschichte. Aber da kann man ja wirklich viel gucken und runterschauen. Also diese Highscores statt Birdies, das ist komplett eine Umkehr der sonstigen Turnierlogik.
Das ist komplett richtig. Und zu Oakmont kann man auch noch dazu sagen, nicht nur, dass dieser Platz all den Jahren, man kann quasi 70 Jahre zurückgehen, einer immer der schwersten Plätze der USA gewesen ist und auch immer noch ist, vor allen Dingen in diesem US Open Setup, wie er hergestellt wurde. Und eine Short Story dazu auch noch war, dass in den 50er Jahren sich die PGA-Spieler geweigert hatten, zu einem PGA-Tour-Event anzureisen, denn ursprünglich gab es dort breite, tiefe Haken, die etwa 8 bis 9 Zentimeter tiefe Rillen in den Bunkern hinterlassen haben, indem man die Bunker quasi haken sollte. Und natürlich blieb der Ball dann immer in einer so einer tiefen Rille liegen. Und es war Oakmont Spezial, also es war die einzige Golfanlage, die solche Haken benutzt hat. Und schon in den 50ern gab es im Grunde solche Diskrepanzen mit der Anlage, die dann halt dafür sich entschieden hat, diese Haken zu ändern. Es gab dann die klassische Hake, die zu damaliger Zeit dann schon US-Standard im Grunde auf den Golfplätzen war, die dann auch sich zur heutigen Zeit im Grunde nicht verändert hat, dass die Bunker dort gerader und weicher halt auch wieder werden. Und das zeigt halt einfach, dass es der Platz ist, der wahrscheinlich jedes Jahr eine US Open austragen könnte und wo man jedes Jahr nicht wirklich voraussagen könnte, wer ist da jetzt ein absoluter Favorit. Ja, und natürlich sagen jetzt die Buchmacher, Scottie Scheffler ist nach Tiger Woods 2009 von den Bookings her der absolute Favorit. Aber jetzt kommen wir zum Thema Ruff, was wir schon angesprochen haben. Zeigt sich Scottie Scheffler in dieser US Open Woche von seiner Driving-Genauigkeit ähnlich wie bei der PGA Championship, dann sehe ich für Scottie Scheffler wenig Chancen, um den Sieg mitzuspielen. Denn, wie schon gesagt, ich glaube, dieses Jahr kommt es darauf an, möglichst wenig Besuchzeit im Rough, Semi-Rough zu haben, um ja vor allen Dingen in Grünnähe zu kommen, ja, um dann möglichst mit den Grünen arbeiten zu können. Und das wird spannend zu verfolgen sein, was vielleicht auch noch heute und morgen nachkorrigiert wird, darf man ja auch nicht vergessen. Die sind ja da im dauerhaften Austausch, es sind Rules Officials den ganzen Tag auf der Anlage unterwegs, kontrollieren die ganze Sache, schauen sich an die Geschehnisse bei den Practice Rounds.
Und das ist ja auch herausfordernd, das muss man ja auch nochmal sagen. Die sind ja auch ganz oft so vor richtigen Scharmützeln. Und da gibt's ja ewig auch Diskussionen über Besonderheiten des Platzes und ganz viele Momente, die ich mir auch noch aus alten Übertragungen so, ich weiß, da gab's auch noch ewig immer Diskussionen um, wie ist das jetzt, was ist erlaubt. Also die haben es da auch nicht so leicht. Da gab es immer wieder so Diskussionen, das weiß ich noch.
Ja, und ein Highlight, was mir gerade da in diesem Punkt
auch noch einfällt, Dustin Johnson war das doch, ne? Weißt du noch?
Das war Dustin Johnson, der in einer Runde genau diese Situation, meine ich auch gerade, der in einer Runde einen Abschlag in einen, ja, in eine Grasbüschelanordnung, die war vielleicht doch so 2x4 Meter oder so, wo das Gras tatsächlich so kniehoch war und dort sprang sein Abschlag rein und sie gingen halt rein suchen, haben den Ball nicht gleich gefunden. Infolgedessen kamen dort 20 oder 30 Zuschauer, haben das Ganze da umgetreten und gesucht. Dann ist noch einer auf den Ball getreten, dann gab es da noch einen Free Drop. Und infolge der Runde wurde dann vom Greenkeeping-Team dieser Bereich komplett runtergemäht. Ja, also am kommenden Tag war dieser Bereich komplett ausgemäht. Und ich glaube schon, dass es auch aktuell, gut, da ist es jetzt noch sehr früh am Morgen, aber auch im Laufe des heutigen Tages eventuell noch Nachbesserarbeiten in irgendwelchen Rough-Situationen geben wird, wo dann halt absolute Topspieler eventuell sagen, so geht das hier nicht und wir müssen da noch mal ein bisschen nachbessern.
Das war 2016, als du, was du erwähnt hattest mit Dustin Johnson, auch in Oakmont. Und in Oakmont haben auch wirklich die Großen schon gespielt. Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Ben Hogan, alle waren sie mal da. Und ich glaube, der Platzrekord liegt mit Johnny Miller 1973, der in der Finalrunde eine 63 geschossen hat, wo eine 75 in dem Turnier schon irgendwie heldenhaft war. Also das ist ein Rekord, den schafft man auch nicht häufig. Und eine lustige Side-Story, die ich noch hier rausgesucht hat, Matt Vogt spielt mit. Ein sehr außergewöhnlicher Werdegang, denn er war früher Zahnarzt und er ist jetzt US Open Teilnehmer. Also ganz spannend, kann man sich mal angucken. Ich glaube, da gibt es jetzt keine großen Favoritenchancen, aber irgendwie so eine Side-Story, es gibt es ja immer mal wieder, dass man sagt, das ist jetzt nicht der typische PGA-Pro, der über die, ne, den man eh auf dem Schirm hat. Und ansonsten, tja, es gibt ein paar Stars, die nicht dabei sind. Also Tiger Woods wissen ja, dass er verletzungsbedingt schon länger ausfallen wird. Und mal schauen, ob die Karriere dann nochmal so ein bisschen eine weitere Fahrt aufnimmt. Und Ricky Fowler ist nicht dabei, Max Homer. Aber gut, sonst haben wir eigentlich ein Line-Up, was, glaube ich, spannend ist, Beauty.
Ja, du hast es gerade gesagt, 2016 waren ja die US Open das letzte Mal in Oakmont. In diesem Jahr hat da Dustin Johnson gewonnen. Ich kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern an den Finaltag, dass Jason Day und Shane Lowry, sag ich mal, auf den Spuren waren und ihn, sag ich mal, so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Es war ja im Grunde sein Durchbruch mit seinem ersten Major-Titel. Und er ist dann aber im Endeffekt hochverdient mit einem fantastischen Birdie, er auch am letzten Loch zu einem klaren Sieg gebracht hat. Und du hast es richtig gesagt, vor anderthalb Wochen war ja der längste Golftag des Jahres, wie es so schön in den USA immer heißt, wo man sich jedermann im Grunde dafür qualifizieren kann für eine US Open. Das macht dieses Major auch noch so besonders, dass jeder sich da einschreiben kann, registrieren kann und versuchen kann, sich zu qualifizieren. Und da sind ein paar große Namen auf der Strecke geblieben, aber es hat auch den ein oder anderen durch diese Qualifizierung noch ins Feld gespült. Und die üblichen Verdächtigen, du hast es schon gesagt, Scheffler, McIlroy, DeChambeau, aber halt auch den ein oder anderen auch von der LIV-Tour hat es dann durch diese Qualifizierung jetzt auch wieder zu den US Open gebracht. Interessant auch, ein Highschool-Schüler hat sich mit Abstand mit zwei Runden in den tiefen 60ern auch qualifiziert. Und er meinte dann danach, den Tag zuvor musste er noch Hausaufgaben machen. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht und konnte befreit aufspielen, da er nicht wirklich damit gerechnet hat, sich da durchzusetzen. Und am Ende gewann er da sogar diese Qualifizierungsrunde. Und das zeigt immer, wie das Feld gespickt ist. Ja, alte Hasen, aber auch ganz junge, aufstrebende Spieler treffen sich dann da bei diesem Major. Und am Ende kann man gespannt sein, was nach zwei Tagen vielleicht der höchste Score ist. Ja, ich finde immer, ja, man muss nicht immer drüber reden, was ist eventuell der beste Score oder die tiefste Runde. Da könnte man sowieso schon sagen, für den Tippschein sollte es ein Tommy Fleetwood ins Wochenende schaffen und am Sonntag außer Reichweite des Siegs sein, könnte es wieder passieren, dass Tommy Fleetwood wahrscheinlich eine 64 oder so schießen wird, ganz entspannt. Aber was könnte der höchste Score sein? Ja, bei diesen Bedingungen, bei diesem gemischten Feld, auch mit PGA-Pros, die es ja nicht so gewohnt sind, solche, ja, Runden zu spielen mit solchen verrückten Spielbahnen, was wird da zusammengeschossen? Und
ja, könnte alles dabei sein, ne? Ja. Also ich meine, so ein Durchschnitt bei Augment sind ja um die 80, 79, 80. Das ist ja schon ein hoher Durchschnitt für die absoluten Pros. Ja. Und also ich glaube, Einzelrunden könnten es locker mal eine 90er-Runde, also eine 90er-Runde geben. Ja. Würde ich mir, und so ein, ich meine, wir sind ja
125. Ich dachte gerade so an eine 94.
94,
als höchste Tagesrunde. Könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Cut wahrscheinlich um 10 überliegen wird. Ja, 10, 11 über Paar.
60 Spieler kommen ja diesmal in Cut. Ich glaube, 165 treten an, 60 kommen in Cut. Aber es könnte durchaus sein, ne? Also ich glaube, so ein Zwei-Tages-Score könnte schon so zwischen 165 und 175 liegen.
Ja, wenn wir, also um den Cut zu schaffen.
Ja, richtig. Genau. Von daher, ja, also mal sehen, ob es irgendeine Amateur-Ausreißer-Runde gibt. Ich glaube, wenn man es zum ersten Mal spielt, wird man wahrscheinlich hart überfordert sein. Aber ja, mal sehen. Wir können ja nächstes Mal schauen, irgendwie, was die Top-5-Scores oder die Top-5-Zusammenbrüche dann diese Woche sind.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch ein Blick auf, was könnte der höchste Einzelscore für eine Spielbahn sein. Tippe ich mal eben einfach auf eine 13. Das ist dann halt, sag ich mal, noch schwieriger zu tippen als jetzt vielleicht so eine Automatenrunde von Scheffler, wenn der wieder alles beisammen hat. Und ja, das könnte ein spannende US Open wieder werden.
Das ist immer so ein bisschen die Frage, die wir machen. Was würde so ein normaler Amateur, sagen wir mal mit Handicap 20 aus unserem Raum Deutschland, was würde der bei so einem Turnier irgendwie schießen? Oder hätte der, sagen wir mal, er hätte unbegrenzt Zeit und unbegrenzt Bälle und einen Caddy, würde der überhaupt es schaffen, eine Runde zu finishen?
Ja, das Problem ist, es gibt ja jetzt auch den ein oder anderen YouTube-Golfer, der echt fähig ist und das in den Phasen vor den US Open dort drehen darf, um eine 18-Loch-Runde zu bringen. Und wenn ich dann, in dem Fall habe ich mir das gestern auch dann abends nochmal angeguckt, an Grant Horvath denke, der ja im Grunde so ein Handicap unter Scratch hat. Also er ist eigentlich schon so in dem Bereich, dass man sagt, wenn es gut für ihn läuft, könnte er so Corn Ferry Tour mal mitspielen. Und das ist ja dann halt kein Blinder, sondern der kann dann schon den Ball bewegen. Und der lag nach 4 Spielbahnen, Oakmont, US Open Setup, lag er 7 über. Ja, und da reden wir über so einen wirklich richtig Top-Amateur, der gut spielen kann. Und da reden wir dann aber auch über Doppelschläge aus dem Rough oder Trippelschläge aus dem Rough, um rauszukommen oder ums Grün keine Chance zu haben, den Ball zum Halten zu kriegen. Ja, und das ist, glaube ich, für einen normalsterblichen Wochenendgolfer keine Spaßveranstaltung mehr, sollte man da dazu kommen. Ich glaube, die Menge an Bälle kann erstens kein Caddy tragen. Ja.
Das müsste so eine Unlimited-Golfbag sein. Nee, ja. Das ist wie ein Leichtmatrose, der zum Spaß mal im Orkan segelt. Ne? So wie so, ach, heute geht's los und dann kriegst du nur einen Gartenschlauch als Ruder. Also mehr geht da gar nicht. Da hast du eigentlich, naja, also ich meine, der Handicap 20 Amateur, können wir überlegen, ne, spielt ab und zu. Man kennt so den Unterschied zwischen Fade und Slice immerhin so ein bisschen. Aber gezieltes Treffen von beiden ist nicht möglich. Das heißt, die Abschläge ins Fairway bringen, schwierig. Sagen wir es so, wir hätten die Crowd dabei, die Bälle findet. Und die wären nicht komplett weg, weil ich glaube, sonst läuft das komplett aus dem Ruder. Ja, Short Game, sagen wir es so, situationsrealistisch kriegt man das ja vielleicht hin, aber wie willst du die Dinger zum Halten bringen? Ich meine, selber merke ich es ja, wenn man auf fremden Plätzen ist und da sind die Grüns halt schnell, dass man einfach grün anfangen spielen muss, dass der überhaupt hält, wenn er nicht dann hinten irgendwo rüberläuft in irgendeinen Bunker und da irgendwie einen sauberen, du musst ja wirklich einen Chip mit einem Spin platzieren, dass der überhaupt anhält, weil alles, was irgendwie nach vorne läuft, ist doch weg. Ich glaube, die meisten unterschätzen das, wie krass das ist, überhaupt auf so einem Grün einen Ball zum Halten zu bringen.
Absolut, ja, und das ist, glaube ich, der Punkt, dass zum einen das Spiel ums Grün für die meisten gar nicht dann umzusetzen ist und zweitens auch das Spiel ins Grün vom Semiraf oder Fairway, je nach Lage, auch nicht umzusetzen ist. Und das, glaube ich, schon. Das unterschätzen die meisten, die denken dann so, hey, das kann ich ja besser oder das hätte ich ja auch so hinkriegen können. Aber das denken sich ja dann, glaube ich, auch viele, die im Leben noch nie DGL gespielt haben und sich dann wundern würden, was sie in so einer DGL-Runde auf einmal aufs Tablett bringen, weil dann der Kopf dann doch sagt, okay, hier geht's ja doch um etwas.
Ja, das guck mal, das ist doch Stim 14, 15, das bedeutet doch eigentlich, dass ein 2-Meter-Putt, den du ein bisschen zu fest spielst, locker 3-4 Meter weiterrollt. Und wenn du noch oberhalb der Fahne stehst, dann, das ist doch nicht mehr Golf, das ist irgendwie, ja, eher Hockey.
Ja. Und nein, noch Nebenfakt, ich habe gerade mal hier die Scorekarten von 2016 geöffnet von den US Open. Da war die höchste Tagesrunde eine 89. Ja, also das gibt es dieses Jahr zu überbieten. 89 Schläge, kann man gespannt sein, ob das jemand schafft dieses Jahr. Gespielt wurde die von Zachary Edmondson.
Okay. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das Ding ist unspielbar für normale Amateure. Und wenn selbst die Profis halt eine Überpaarrunde spielen, und das sind halt die Profis, die in einer anderen Welt leben, dann ist es halt, ja, da kannst du auch irgendwie unvorbereitet in die Juraprüfung gehen und sagen, jetzt mach mal hier deinen Staatsanwalt, los geht's. Es ist einfach unmöglich, würde ich sagen. Und wir hatten es ja auch mit Leuten, die erzählt haben, dass sie mal in Augusta geputtet haben, dass das halt einfach unmöglich ist und was komplett anderes. Das hat halt eigentlich nichts mit normalem Putten zu tun. Da müsste man sich echt vorbereiten können oder irgendwas. Und eine andere Sache, die wir jetzt aber noch nicht besprochen haben, nämlich das Preisgeld, ist ja auch immer ganz interessant. Da hat, glaube ich, die USGA noch nichts offiziell verkünden lassen. Erwartet wird, dass es ähnlich wie letztes Jahr ist, um die 20 bis 22 Millionen Dollar Totalpreisgeld. Ich glaube, Bryson ist mit 4,5 Millionen rausgegangen, 4,3 um genau zu sein. Ja, wie siehst du es mit dem Preisgeld? Wenn wir jetzt überlegen, Preisgeldentwicklung ist ja auch immer ein Thema, über das wir reden mit Liv und Co. Und wird das jetzt weiter ansteigen? Weil seit 2020 ist das ja von 2 Millionen bei Jon Rahm bis 4 Millionen, hat sich ja fast verdoppelt, ne?
Es hat sich verdoppelt und diese Thematik haben wir jetzt auch schon des Öfteren angesprochen. Und das hat, glaube ich, auch mittlerweile ein Rory McIlroy und der ein oder andere, der das all die Jahre nicht so wirklich zugeben wollte, auch nochmal jetzt bestätigt. Hätte es diesen LIV-Golf-Deal damals nicht gegeben, wären wir sicherlich jetzt noch nicht bei diesen Höhen des Preisgeldes. Ja, weil da muss man sich halt eben auch anpassen. Hört sich immer so komisch an. Aber es muss sich da angepasst werden oder es musste sich angepasst werden. Und die Gelder kommen da aktuell so rein. Ich glaube auch, könnt mir vorstellen, dass am Ende das Preisgeld vielleicht so bei 25 Millionen Dollar liegen wird. Einfach, weil es sich halt Jahr für Jahr immer so ein bisschen steigert. Und dann könnte man vielleicht das erste Mal sehen, dass der Sieger vielleicht so 5 Millionen bekommt. Ja, und das wäre dann wieder, sag ich mal, so ein Next Step. Und ja, aber die Preisgelder ist ja, glaube ich, so eine Thematik für sich selbst. Da hatte ich auch noch eine Statistik gesehen, jetzt im Zusammenhang mit dem letzten LIV-Golf-Turnier mit Joachim Niemann, der jetzt das vierte Turnier dieses Jahr gewonnen hat, hat in seiner PGA-Tour-Zeit 15,8 Millionen Dollar Preisgeld einkassiert und hat jetzt seit 2024, also in den letzten 3 Jahren bei LIV, 53,5 Millionen Dollar Preisgeld eingesammelt. Ja, und da sieht man dann halt, es ist fernab jeglicher Realität. Und ob dann nun jetzt die US Open 25 oder 50 Millionen Preisgeld ausschüttet, es ist halt einfach komplett was anderes, was für den normalen Zuschauer, Zuhörer gar nicht mehr zu greifen ist. Und glaube ich auch, was mittlerweile den Leuten auch egal ist. Ja, ob jetzt so ein Sieger da 5 Millionen einkassiert, 10 Millionen, das ist so unvorstellbar. Und ja, da gibt's, glaube ich, gar nichts mehr so wirklich hinzuzufügen.
Was sind denn deine Picks? Wir können ja mal das nochmal wieder sezieren. Ich habe es ja anfangs gesagt, wir können ja die üblichen drei einfach mal sagen. Scotty ist eigentlich ja der Favorit, wie in jedem Golfturnier dieses Jahr und letztes Jahr. Hat bereits Masters und Memorial dieses Jahr gewonnen. Beides kannst du ja sagen, schon mal gut auf dem Specsheet. Und ja, eigentlich der Platz, Oakmont, der passt ja eigentlich zu ihm. Der ist lang, irgendwie ist schwerer Platz mit Präzisionsanforderungen. Das ist ja eigentlich genau sein Game. Und wenn jetzt, du bist ja Freund der Statistik, überlegst Tee to Green, Driving Accuracy, Strokes Gained, der ist ja bei allen irgendwie eine Maschine. Und Putter läuft auch. Also was spricht überhaupt noch gegen Scotty, weil mental wird er ja auch gerade nicht nervös.
Ja, was ich, wenn er was findet, um seinen Driver wieder ins Spiel zu kriegen, was in den vergangenen Wochen tatsächlich off war und einfach nur die Turnierumstände zugelassen haben, von dort dann Richtung Grün zu gehen, dann sehe ich natürlich Scotty Scheffler ganz weit vorne. Sonst habe ich eigentlich so den Blick tendenziell erstmal auf, wer trifft viele Fairways. Ja, und aktuell ist da ja Ludwig Aberg ganz weit vorne, der eine unglaubliche Accuracy vom Tee hat, Tee to Green weit vorne ist. Dann muss ich wieder sagen, Bryson, auch wenn dann vielleicht der ein oder andere sagt, ist ja langweilig, der sagt jedes Mal bei den Majors, sagt er immer den DeChambeau, aber was fällt auf, ist, dass Bryson nicht nur beim Masters, sondern auch bei der PGA Tour Championship unter den Top 3 beim Masters sogar der beste Spieler von Fairway Hits war. Der taucht jetzt bei der PGA Tour Statistik eben nicht auf, weil er bei LIV spielt, aber das, was bei Bryson einfach ins Spiel kommen muss, ist wieder seine Genauigkeit mit den Eisen, seine Wedges, die waren nicht auf dem Niveau, die ihm zum Major Champion hätten machen können. Und er hätte beide Turniere gewinnen können. Da braucht man gar nichts zu sagen.
Stimmt.
Er hätte Rory beim Masters gewaltig unter Druck setzen können. Er hat verdammt schlecht ins Grün gespielt. Er konnte gar nicht ins Putten kommen sozusagen, weil er eben so off war und so weit weg war. Das gleiche bei dem PGA Championship. Ja, und auch da war seine Schwäche eigentlich, was eine seiner Stärken ist, denn niemand geht ja da so ran mit den Eisen, mit den Wedges, und das muss er hinbekommen haben in den vergangenen 4 Wochen, um den Titel mitspielen zu können. Ist das da, sehe ich Bryson ganz weit vorne. Ich sehe aber auch ein Aberg sehr weit vorne. einfach unter der Prämisse der Statistik. Und die Statistiken über so einen langen Zeitraum sind ja oft so, dass sie selten lügen. Ja, und Habeck ist oft mit weit vorne. Natürlich ist Scottie Scheffler allüberragend durch seine fantastische Saison. Wir dürfen nicht vergessen, aktuell führt Scottie Scheffler bei Strokes Gain Approach to the Green, bei Tee to Green, bei Strokes Gain Total und Strokes Gains off the Tee. Und das zeigt, in was wieder für eine herausragende Saison Scheffler dieses Jahr an den Tag legt. Er hat es ein bisschen ruhiger starten lassen zu Saisonbeginn, aber dreht natürlich jetzt in den vergangenen Wochen unglaublich auf und hat ja einen der erfolgreichsten Golfmonate aller Zeiten hingelegt im vergangenen Monat. Und sozusagen kann man da schon von ausgehen, dass natürlich ein Scheffler um den Sieg mitspielen wird. Bei McIlroy sehe ich das so ein bisschen differenziert. Er hat wahrscheinlich noch den Grand Slam Boogie. Ja, also seine letzten Golfrunden waren jetzt nicht so überragend, aber wo ich sage, okay, das ist menschlich, der hat im Grunde sein Lebensziel erreicht und wird da, glaube ich, nicht allzu die große Rolle spielen, denn die US Open hat er ja durch seinen Titel schon mal gewonnen und demnach ist das, glaube ich, erstmal nicht so wichtig.
Ach, ich habe mir wie immer, also ich habe ja immer so einen Wunschkandidaten, weil Tommy Fleetwood, du weißt es. Ich würde mir mal
wünschen. Ja, aber der wird kein Major gewinnen.
Natürlich nicht, ja. Aber trotzdem, ich wünsche es mir so. Deswegen schreibe ich ihn einfach diesmal auf, weil es spricht einfach immer alles für Tommy Fleetwood auf dem Papier. Und wie du recht hast, hast du halt recht. Am Ende gewinnt das halt leider auch nicht, weil er dann wieder am Final Day irgendwie das Flattern kriegt oder wer weiß was. Aber eigentlich spricht alles für ihn, weil er ist der beste Ballstriker mit. Und ja, wenn du einfach nur guckst, was für eine Präzision er hat mit den Eisen und die Kurve, die bei Wind hilft, wäre eigentlich der Richtige dafür. Aber ich glaube, er braucht halt einfach so ein Ryder Cup Event, um irgendwas reißen zu können. Der kann irgendwie einem Einzelnen das sich nicht durchsetzen über 4 Tage.
Ja, mag ja sein. Ja, die Statistiken zeigen aber auch leider da was anderes. Er ist nicht unter den Top-Spielern beim Schlägen ins Grün. Er ist nicht unter den Top-Spielern beim Approach ins Grün. Und das zeigt dann eben die Statistik, dass er eben nicht einer der besten Ballstriker ist. Ja, denn absolute Top-Ballstriker tauchen irgendwo in einer Statistik vorne auf. Ich gehe hier gerade aktuell durch all die Sachen so durch. Da ist er leider nirgends zu finden. Und genauso wenig, wie er dieses Jahr auch wieder nicht auf der PGA-Tour auf einem Leaderboard ganz vorne zu finden ist. Demnach
ist halt so ein bisschen Wunschdenken. Es ist ein bisschen Wunschdenken. Ja, ich wünsche es mir einfach.
Man darf nicht vergessen, Tommy Fleetwood hat medial im Grunde nie eine Rolle gespielt. Er kam medial nur in die Rolle durch einen guten Auftritt beim Ryder Cup an der Seite von Molinari. Das darf man auch nicht vergessen. Und seither blieb ja halt da noch einige Sachen halt wirklich offen. Und ich würde es mir auch wünschen, auch für ihn, jeder, der da mitspielt, würde ich einen Sieg wünschen. Aber wenn man dann halt realistisch auch in die Daten geht und diese Daten fact-checkt so ein bisschen, dann ist er eben nicht einer dieser Top-Spieler. Ja, und er ist halt ein guter Spieler in Situationen, wenn es um nichts mehr geht. Dann bringt er Top-Position herbei. Man darf man nicht vergessen, ein Top-10-Ergebnis, Top-5-Ergebnis bei einem Major ist ein absolutes Top-Ergebnis. Aber im Endeffekt zählen im Sport leider für die Historie nur der Sieg. Ja, nicht wie oft bin ich Zweiter geworden. Da gab es ja auch so eine Statistik, Jack Nicklaus wurde irgendwie 29 Mal oder so Zweiter noch im Major. Man möge sich jetzt vorstellen, davon hätte er die Hälfte auch noch gewonnen. Na gut, dann würde man nie wieder drüber reden, ob jemand 18 Major-Titel gewinnt. Aber nichtsdestotrotz redet ja da im Grunde keiner drüber, wie oft er Zweiter geworden ist, sondern er ist halt laut Statistik immer noch der Größte aller Zeiten, weil er eben so viele Major-Titel gewonnen hat. Und
Zweiter ist gleich Letzter. Das, glaube ich, hat doch Bryson auch schon mal gesagt. Ne? Also genau, von daher, mal gucken, ob das. Also du setzt auf Bryson. Ich habe mein Wunschkandidat Tommy, aber wahrscheinlich wird Scotty. Mal gucken. Ja. Wäre natürlich auch eine krasse Leistung, dass er irgendwie zwei Majors dieses Jahr irgendwie gewinnt. Aber Scotty kann man dieses Jahr echt viel zutrauen, würde ich sagen. Von daher,
ja, so, auch wenn unsere Zuhörer sagen, diese Saison ist der Typ ja richtig langweilig, der tippt immer auf Bryson, aber man muss einfach Form, Können und die Statistiken nehmen, und da ist halt Bryson leider für den einen oder anderen jedes Mal im Grunde der Top-Pick. Er hat es dieses Jahr noch nicht einmal in den Majors umgesetzt. Und wir wissen ja, er hat gestern die Major Trophy, die US Open Trophy, sicher wieder nach Oakmont gebracht und hat dazu gesagt, dass er sie am Sonntag wieder mit nach Hause nehmen möchte. Und ja, ich glaube, das ist, glaube ich, auch für Bryson der wichtigste Major-Titel. Ja, als People's Champ will er diesen Titel jedes Jahr, glaube ich, noch mehr als das Masters.
Vielleicht,
da kann man gespannt sein.
Vielleicht ist ja Rory auch deswegen auf dem Schirm, ganz oben, wie eingangs erwähnt, weil er halt da noch eine kleine Abrechnung mit Bryson hat. Wer weiß, ob das ihn motiviert, dies Jahr auch nochmal aufzudrehen und noch was zu gewinnen. Wer weiß, würde ich sagen.
Ja, wird man sehen.
Wird man sehen, anders kann man es nicht sagen. Okay, wir gucken es uns auf jeden Fall an, sprechen dann nach dem Turnier drüber, Beauty.
Ein Diskussionspunkt habe ich noch kurz. Geht, glaube ich, ganz schnell. Jetzt, nachdem wir die US Open abgeschlossen haben, ging es ja bei der DP World Tour in der Woche bei den KLM Open in den Niederlanden um den Titel. Und da ist mir etwas aufgefallen, was Social Media mäßig von vielen Leuten gefeiert wurde. Ich da aber eher einen sehr kritischen Punkt sehe. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, aber bei dem Beat the Pro ist ja für die KLM Open ein alljährliches Spektakel, wo sich Amateure für bewerben und die Chance bekommen können, an einem Par 3 den Pro zu besiegen mit dem Abschlag. Und da wurde ein vierjähriges Mädchen durfte da dran teilnehmen. Und ich konnte diesem Hype gar nicht so wirklich abgewinnen. Ja, also da wurde so ein vierjähriges Mädchen hoch und runter wiederholt und auch gepostet. Und ja, jetzt hier die Swing-Analyse von der Vierjährigen. Wie siehst du den Punkt? Siehst du das ähnlich kritisch oder bin ich da so ein bisschen zu kritisch mit der ganzen Sache?
Ach, ich finde das immer ganz nett, auch wenn es halt, ja, es ist, man will ja immer irgendwie so ein bisschen Referenzpunkte haben. Wer, also Beat the Pro, was ist das am Ende? Du hast ja, es wird ja immer gesagt, wenn du deinen lokalen Pro nicht schlagen kannst, dann brauchst du auch gar nicht weiter gucken auf irgendeine Tour oder irgendwo hin. Und auch der kann einen schlechten Tag haben. Ich habe schon mit Pros gespielt, die so, keine Playing-Pros sind, sagen wir es so, und auch halt auf der Range-Klasse sind und sobald halt Leute dabei sind, nicht so mega performen, wie man denkt. Und mit Pros gespielt, wo ich denke, so, warum bist du eigentlich nicht auf der PGA-Tour? Das ist so konsistent, das ist unglaublich. Von daher, ich glaube, das Beat the Pro ist ja immer so ein Abgleich. Wo steht man? Natürlich ist es, glaube ich, genau wie Oakman, dass man sagt, man möchte den Pro scheitern sehen oder man hat so ein bisschen Schadenfreude dran, dass die jetzt auch mal ins Rough schlagen, wie wir Amateurhacker, und da den Ball nicht finden und einen miesen Score spielen und dass man sagt, hahaha, guck mal, der hat einen Double Bogey gespielt. So geht's auch mir. Erika, schau doch mal. Und ich glaube, bei diesem Beat the Pro ist ja auch so, dass man dann Leute antreten lässt und dann denen auch die Bühne gibt. Ob das jetzt halt die Social Influencer sind oder ein vierjähriges Mädel oder irgendwer, ja, bin ich jetzt auch immer nicht so der Mega-Fan. Ich glaube, wir hatten das vor ein paar Jahren auch mal, dass wir bei, ich glaube, die Hamburg Porsche irgendwas, was auch DP World war, gesagt haben, dann darf da jeder, der mal so ein bisschen Reichweite hat, auch mal abschlagen, und der eine schenkt die nach links, der andere nach rechts und der eine macht mal wirklich einen geilen Schlag. Und die kriegen dann auch die gesamte Aufmerksamkeit, diese Medienrummel inklusive Analyse und Trackdaten. Ach, warum nicht? Wer Bock drauf hat, ich guck's mir persönlich wie du ähnlich auch nicht so krass an, weil ich denke mir auch so, ja, ich muss ja nur auf die Range gehen und kann irgendwie schlechten Leuten zugucken. Und wenn von den schlechten Leuten einer mal einen guten Schlag hat oder einen Top-Tag oder ich auch mal einen guten Schlag mache und mir denke, wow, das war jetzt ja aber schon PGA-Niveau. Das ist, glaube ich, das, was im Golf ja immer das Fiese ist, dass du wirklich 99 richtig schlechte Schläge machen kannst und dann einen, der, wo du denkst, wow, den hätte jetzt auch Tiger schlagen können. Also denkt man, ist wahrscheinlich total off, aber denkt man ja. Von daher finde ich so, dass so diesen Moment, wenn man mal den guten Schlag macht, das auch entsprechend zu feiern oder ein Hole-in-One zu feiern. Übrigens, apropos Hole-in-One, muss ich noch an den Fabi einen Glückwunsch rausschicken, der seinen Hole-in-One geschlagen hat. Fällt mir jetzt gerade ein, wollte ich noch erwähnen. Von daher, deine Frage, ja, es tangiert mich so halb. Ich gucke es mir an, wenn es läuft, aber ich muss es jetzt auch nicht so abfeiern. Aber ich finde es okay, dass es das gibt. Ich glaube, das war jetzt eine sehr differenzierte Antwort.
Ja, aber meine Frage war, muss ich eine Vierjährige dort quasi antreten lassen
als Eltern? Ja, why not? Ich finde, man kann auch einen 90-Jährigen antreten lassen. Und wenn die Eltern denken, das ist der nächste Star und ein bisschen Druck reingeben, dann, das ist halt wie dieses Kindertanzen, ne? Dieses irgendwie so, hier, Schönheitswettbewerb. Guck mal, die ist so hübsch schon. Ich finde ja bei, wenn du noch Gast und so, hast ja auch diese paar 3-Contents und da hat ja auch dann irgendwie die eine Tochter mal hier gepattet und das gemacht. Ich weiß nicht, ob man sein Kind so Showpony-mäßig schon so vorführen muss, aber wenn du überlegst, das war ja medial auch immer schon. Auch eine Tiger Woods und ein McIlroy waren schon früh in den Medien und durften den Waschmaschinentest machen oder haben da quasi, sind da reingekommen und vorgeführt worden. Also ich glaube, wer es ernst meint mit einer Golfkarriere als Eltern, auf der einen Seite kannst du sagen, ist das zu viel Druck für das Kind oder ist das einfach zu krass? Und auf der anderen Seite, wenn du guckst, wo es funktioniert hat, nämlich, ich sag jetzt mal doof gesagt, Rory und Tiger, dann ja, warum nicht? Von daher, man weiß nie, wohin es führt. Und solange da so die scheinbar Spaß dran haben, das ist halt so diese feine Linie, die heute, glaube ich, in der Gesellschaft, so gerade auch bei Ton und Co. immer, da könnten wir auch mal eine extra Folge draus machen, weil es ist gar nicht so schnell zu beantworten. Ist es noch zeitgemäß, Kinder so in den Kader reinzudrücken? Oder geht es mehr um Jugend genießen oder mal auch frei? Also, du kriegst ja keine Leistung ohne Drill. Das ist ja einfach so. Und ohne anfänglichen Druck und Förderung auch nicht. Und ein Kind ist ja auch nicht so, dass es immer sagt, hey, ich habe da total Bock drauf mit 4, ich will diese Karriere verfolgen oder das und das ist. Natürlich ist es von den Eltern indiziert und ab einem gewissen Alter, ich sag mal 14 irgendwas, dann können die halt auch selber entscheiden, mache ich das weiter, will ich diese Hardcore-Karriere gehen, will ich aufs Sportinternat. Beim Fußball genauso, wo du sagst, so hier diese jungen Leute, die dann einfach in irgendein Internat gehen und dort sind. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema und können wir aber wirklich gerne mal auch einen Experten zu fragen und ein bisschen vertiefen, weil ich finde, das ist ein spannendes Thema. Die Antwort ist, kann ich nicht beantworten, um es kurz zu sagen. Wie ist denn deine Meinung dazu? Du findest es nicht gut, hast du ja gesagt.
Nee, ich finde es eher unpassend. Wir reden ja hier eigentlich noch nicht mal über Schulkindalter, wir reden hier gerade noch Kindergarten und da so ein Kind so zu präsentieren, dann auch noch in den Klamotten, sage ich mal so, das ist meiner Meinung nach ziemlich unpassend und mehr will ich darüber eigentlich gar nicht sagen. Ich fand bloß dieses Echo jetzt hier auf Social Media eigentlich eher erschreckend. Und das wollte ich einfach mal heute so mit noch reinbringen und einfach mal deine Meinung noch dazu hören,
was du dazu sagst. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ich kann sagen, meine Kinder finden nicht in Social Media und im Internet statt und ich bin da komplett auch, da muss jeder für sich selber entscheiden, sage ich mal. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich sehe das auch unter dem Aspekt, was kann das für den Zukunftspfad aufzeigen und ist 4 ist ein Alter, wo die das auf jeden Fall schon können und wenn die Eltern meinen, dass soll in die Richtung weitergehen, dann einen Spot da auch kriegen, dann hey, why not? Aber ich glaube, das ist eine absolut persönliche Entscheidung. Und ich sehe das jetzt nicht so krass, dass ich sage, finde ich total doof. Ich finde, das ist wirklich situationsbedingt. Weil ich habe das nicht gesehen. Hat sie dann den Pro geschlagen oder war es eher so ein Embarrassment am Ende?
Nein, also sie hat da mit ihrem Kindertreiber gestanden und die Mutter hat den zu hoch aufgetiet und sie hat den quasi fast unterschlagen. Und
Also war so ein bisschen Show eher, Showpony.
Ja. Aber ich glaube, der Ball hätte schon eine Chance gehabt, ein bisschen weiter noch zu fliegen, aber hat sie ihn halt fast unterschlagen und demnach kam da nichts bei rum.
Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Mit Kindern durch die Menge reißen. Der geliebte Diktator soll auch mein Kind bitte küssen. Das kannst du, wie gesagt, da können wir mal eine extra Folge zu machen, finde ich total spannend. Vielleicht mit jemand, der auch so wirklich so frühkindliche Förderung in irgendeinem Kader macht, weil die haben ja manchmal auch eine differenzierte Meinung dazu. Jo, aber lass uns das aufbewahren. Gut, dass du es mal angebracht hast, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr tiefes Thema und würde jetzt unsere Sendezeit sprengen. Ihr könnt uns ja dazu auch mal schreiben, wenn ihr dazu Kommentare habt oder auch drüber nachdenken. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Und ansonsten, wenn nicht, können wir irgendwie so einen Vierjährigen auch über Augment mal schicken und gucken, ab welchem Schlag er verzweifelt und die Schläger wegwirft. Ich glaube, so Schlag 4 wird es dann sein.
Ja, möglich. Ja, genau. Aber auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt auf die US Open. Falls es da noch ein paar News gibt, schaut mal Social Media bei uns rein. Wir werden da jetzt die Tage wieder ein bisschen aktiver dann natürlich unterwegs sein. Alles, was wir so aufschnappen können wir natürlich dann auch teilen. Und ja, sonst war wieder eine intensive Folge. Ich habe euch ja auch kurz die Tage mal gezeigt, wie wir uns vor so einer Aufnahme warm machen. Wir haben jetzt gleich noch einen Cooldown im Kältebecken und dann auf dem Ergometer. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einem vielleicht neuen US Open Champion. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Und falls ihr auf dem Platz seid die Tage, wisst ihr, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.